Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Ja, man hört eine dritte Stimme, ein besonderer Gast hier bei uns, Jürgen Reis von MBL. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ganz besonderer Gast. Wir haben die letzten Wochen ja schon die ganze Zeit hier rumgebastelt an der MBL Extreme, weil heute Nachmittag ist das große MBL-Event und wir haben uns gedacht, wir nehmen heute die Gunst der Stunde nutzen wir und setzen dich, Jürgen, mal in unseren Podcast rein. Ja. Oh, haben wir uns gefreut. War super spannend gestern mit dir, muss ich sagen.
Und hat auch gut funktioniert.
Hat richtig gut funktioniert. Ja, ne? Ja. Sollen wir mal kurz zu deiner Person. Du bist Chefentwickler von MBL in Berlin.
Genau.
Seit wann?
Seit also bei MBL über 40 Jahre und Chefentwickler über 38 Jahre.
Wahnsinn. Ja.
Krass.
Ja. Letztes Jahr ein Firmenjubiläum gehabt, habe ich gelesen. Das ist schon eine Zahl. Ja.
Das ist eine Zahl, ja. Was war das erste Produkt, was du quasi, weißt du das noch?
Das erste Produkt war die Weiterentwicklung des Vorverstärkers MBL 4010. Okay. Den gab es gerade, als ich anfing. Und dann hatte ich ein paar Ideen und dann wurde daraus der MBL 4010A. Und das war dann 1984, genau, ja.
84.
Ja.
Abgefahren.
Und du hast damals mit dem Mitbegründer Mielecki dann die Weiterentwicklung des Radialstrahlerprinzips nach vorne gebracht.
Der Radialstrahler war im Prinzip so das Treibende, was mich an MBL interessiert hat. Ich hatte im letzten Studiensemester über die Berliner Funkausstellung bin ich gelaufen, habe mir verschiedene Firmen da nochmal angeschaut, nochmal angehört. Und der Radialstrahler hatte schon einen Charme. Und deswegen hatte ich dann auch da angefragt. Und Vorstellungsgespräch lief auch sehr gut. Und dann habe ich da angefangen. Also das Grundprinzip war, hat wirklich irgendwas war da, was mich angezogen hat. Dann war natürlich genug Verbesserungspotenzial da, aber die Grundidee, das ist ja erstmal der Start. Ohne die Grundidee wäre heute dieser Extrem, würde nicht dastehen. Ne?
Klar,
und es war schon dann ein langer Weg, aber hat Spaß gemacht und was schon auch dazu kam, dass es damals noch wenig Literatur gab über Abstrahlverhalten, wie ein Lautsprecher im Raum sich auswirkt, wie der abstrahlt, welche Punkte da zu beachten sind. Und somit muss halt viel aufs eigene Hören muss ich vertrauen. Und jetzt nachträglich hat sich das alles herausgezeigt, dass das alles korrekt war von den Annahmen her.
Ja, stark.
Und auch von der Materialkunde war halt auch so, dass damals der Bassist, mit dem ich Musik gemacht habe, der hat die erste Kohlefaserhalsfirma in Deutschland gegründet und dann hatte ich da geholfen halt. Und somit wusste ich halt, wie man mit so Verbundwerkstoffen, Glasfaser, Harze, Kohlefaserharze umgeht.
Ja.
Und es war dann der ideale Ansatzpunkt, um den Original MBL 100, das alte Modell oder das erste Modell, dann anzufangen zu verbessern.
Ja. Und warst quasi schon immer Musik interessiert oder wieso kamst du zu einem Hi-Fi-Unternehmen?
Also ist es schon so, dass ich eher Musik gemacht habe, schon recht früh, mit 14 in meiner ersten Band gespielt und dann hat sich halt gezeigt, die Musik hatte die Interesse an Musikwiedergabe und habe halt bescheiden zu Hause angefangen und dann war mir klar, ja, ich möchte Elektrotechnik, Fachbereich Nachrichtentechnik dann studieren und da war es natürlich, da hat man einen schönen großen schalltoten Raum und da hat man so die Grundlagen mitbekommen oder hat man gelernt bekommen und daraufhin konnte ich im Prinzip schon während des Studiums meine eigene Vorstufe, meine eigene Endstufe und als Diplomarbeit hatte ich auch eine aktive Lautsprecherbox und somit war da der Grundstock
gelegt. Der Weg war vorgezeichnet.
Genau,
Das war nur eine klassische Box dann?
Das war eine klassische Drei-Wege-Box, wo es damals auch schon praktisch darum ging, wie man das Timing empfindet bei dem Lautsprecher und auf was man da achten muss. Also so die Phasenbeziehungen, weil in der deutschen Literatur war es immer noch so für Elektrotechnik-Ingenieure, dass man die Phase oder die absolute Phase nicht hören soll. Also das ist auch bei MP3-Entwicklung, weil das auch noch einer der Grundstücke, dass die Phase nicht hörbar ist. Und okay. Da halt bei meiner Diplomarbeit hatte ich da schon die Hörbarkeit der Phasenbeziehung der Chassis, war da schon mit drin. Ja.
Verrückt.
Und, ja, wirklich.
Und das deckt sich ja im Prinzip mit dem Radialstrahler auch schon. Das allererste Modell der MBL 100 war ja praktisch der Hochtöner, dann die Tieftonmelone mit angedockten Mitteltöner war schon axial übereinander. Somit war da auch schon das gleiche Timing der Klangerzeugung gegeben.
Ja.
Das ist interessant. Habe ich eigentlich nicht drüber nachgedacht. Ich sage, klar, weil die vertikal stehen, hast du eine dieselbe Achse im Ursprung.
Ja.
Während andere das ja.
Die Membranfläche ist ja außerhalb, aber trotzdem ist ja das spiegelbildlich, das rundherum, somit entsteht der Schall in der Mitte.
Also so im Prinzip die Einpunktschallquelle mehr oder weniger, zumindest mal jetzt, was die eine Achse
angeht. Grob ausgedrückt, ja. Was die eine Achse ausgeht.
Genau.
Ja, angeht, ja.
Ist sehr interessant. Ja. Wo würdest du die größten Unterschiede von einem Radialstrahler zu einem klassischen Lautsprecher sehen? Weil das ist ja das, was uns immer gefragt, also was die Leute uns auch immer fragen.
Es gibt da ein paar grundsätzliche Unterschiede, aber es kann auch viele Gemeinsamkeiten geben. Was ein grundsätzlicher Unterschied ist, dass praktisch hier bei diesem Mittel-, Hoch- und Tieftonsystem kein passives Volumen benötigt wird, sondern das Luftvolumen ist innen drin. Das bedeutet, wenn die Membran sich bewegt, bewegt sich alles, also da wird der Schall erzeugt, ohne dass irgendwie ein Gehäuse Energie schlucken würde. Und wenn die Membran stehen bleibt, bleibt die Musik stehen. Somit ist praktisch dieses System von der Geschwindigkeit sehr schnell und auch von der Transparenz einfach sehr, sehr hoch. Mhm. Und bei konventionellen Gehäusen ist es ja so, dass die immer ein bisschen Energie aufnehmen.
Klar,
wenn der Lautsprecher sich anfängt zu bewegen und wenn der Lautsprecher stillsteht, vibriert das Gehäuse noch ein bisschen nach. Es ist zwar sehr wenig, aber das Gehäuse hat eine viel größere Fläche als meistens die Membran selber. Klar. Und somit ist das messbar. Mhm. Und auch es gibt auch sehr, sehr stabile Gehäuse oder schwere Gehäuse. Das ist aber kein Garant, dass das nicht mitschwingt. Also wenn man Gehäusemessungen macht, sieht man, dass man, wenn man mit Verbundwerkstoffen arbeiten würde und die versteifen würde, ein stabileres Gehäuse hinbekommen würde. Also das ist der eine Punkt. Ne? Und der andere Punkt, was prinzipiell unterschiedlich ist, ist dann die Quotienten zwischen Schalldruck und Schallleistung. Und es ist ja schon so, wenn ein Raum homogen ist, dann hat er praktisch für die Höhen, für die Mitten, für die Tiefen relativ ähnliche Nachhallzeiten. Somit empfinden wir den Raum auch als angenehm. Es gibt verschiedene Level, wie die Nachhallzeit ist, aber so prinzipiell, selbst wenn man alleine da im Raum ist, spürt man das, wenn er angenehm ist oder ob er irgendwie einen Bereich zu viel nachschwingt, die andere nicht.
Absolut.
Und, und Musik wird dann praktisch, oder der Schall wird dann auch natürlich empfunden, wenn er auch homogen als Energie in den Raum geht. Und bei einem konventionellen Lautsprecher ist es meist so, dass es da in der Energiebilanz, dass es Einschnürungen gibt. Mhm. Also da strahlt der Hochtöner was ab und dann der Tieftöner, wenn wir bei zwei Wege bleiben. Und in der Mitte gibt es eine Übergangsphase, wo im Prinzip weniger Energie in den Raum abgegeben wird. Prinzipiell, aber es gibt auch Ausnahmen. Und jedenfalls hört man das, dass in diesem Bereich dann Energie fehlt. Ne, die Box, die kann sich im reflektionsfreien Raum fantastisch auf Achse messen. Wenn man aber dann praktisch das Listening Window schon misst oder dann noch weitergeht, die ganzen Reflektionen oder dann die Energie, wenn man dann in allen Achsen misst, merkt man, dass es da Einbrüche gibt, typischerweise. Es gibt auch gut gemachte koaxiale Systeme, die haben dieses Problem nicht. Die haben auch praktisch eine sehr homogene Energieabgabe in den Raum und können dadurch auch homogen klingen. Ne?
Gibt es eigentlich, habe ich mich eben nur kurz gefragt, gibt es eine Art Staucheffekt auch, also jetzt innen in so einem Radialstrahler, weil die Bewegung ja wechselwirkend ist, also dass man innen Luft staut?
Ja, klar. Es ist so, bei dem Hochtöner und bei dem Mitteltöner ist das gleiche Dämmmaterial drin, was auch im Airbus drin ist. Also damals, als wir angefangen haben, haben wir normale Dämmwolle genommen Dämmwatte. Die war aber nicht gut genug. Man hat gemerkt, dass da noch was zurückkommt an die Membran. Und dann irgendwo auf einer Messe habe ich dann gehört, es gibt diese Mikrolight-Watte, die auch im Airbus-System drin ist. Und seitdem haben wir die da drin. Ja. Und die bedämpft wirklich so, dass nichts nach außen ankommt. Und bei dem Tieftöner haben wir praktisch ein mehrlagiges System, sind insgesamt drei Lagen von verschiedenen Materialien, dass der Schall, der nach innen abgestrahlt wird, nicht wieder zurückkommt und dann hörbar oder messbar wäre. Ne? Das ist schon so, das ist auch der Grund, warum die Melone auch so schwer ist. Die muss so schwer sein, weil das Volumen ist relativ klein, ist nur 9 Liter. Mhm. Und mit 9 Liter dann runterzukommen auf die notwendige Grenzfrequenz, da muss man mit Masse arbeiten. Ein bisschen.
Wo wir gelernt haben. Ja. Wo wir gestern gelernt haben, war der Extrem ganz spannend, ne? Dass du mit der Großmelone quasi bei der 101, glaube ich, dann auch, oder? Bis 109 Hertz etwa runtergehst, bis zur Crossover.
Ja.
Das ist schon abgefahren, ne? Also man kann eigentlich, ich meine, macht jetzt keiner, aber man könnte theoretisch, man kann vernünftig Musik hören, wenn man den Subwoofer auslässt. Das ist schon irre,
dass das so tief kommt. Es ist schon so, dass der erste 100er war ohne Subwoofer. Es gab damals einen sogenannten Add-on-Subwoofer, den man kaufen konnte, aber das System hatte so an sich gespielt. Und auch der erste 101, der dann mit meinen Weiterentwicklungen gebaut wurde, hatte auch noch kein Built-in-Subwoofer. Es war aber auch so, man muss berücksichtigen, dass über die Jahrzehnte die Musik anders abgemischt wird oder eine andere Musik entsteht. Also es gibt von der BBC gibt es die mitteln alles, was gebroadcastet wird, im Energiespektrum. Und da hat man gesehen, dass es damals im Prinzip war, das Energiemaximum so bei 160 Hertz und dann ging es sanft ab. Das heißt, so ein Lautsprecher, der damals irgendwie vor 40 Jahren bis 60 Hertz ging, das war voll genügend. Ein Bass geht nur so bis 42 Hertz runter, auch ein Kontrabass nur bis 42 Hertz. Das hat im Prinzip voll und ganz genügt, weil wenn ein Bass wiedergegeben wird, wird auch meistens der Basslautsprecher so abgestimmt, dass er eine Quinte höher die Untergrenzfrequenz hat, dass der Bass nicht anfängt unkontrolliert zu klingen. Das heißt, ein Basslautsprecher geht auch nur bis 65 Hertz runter, obwohl der Bass bis 42 Hertz runter geht. Das ist bei der Gitarre genauso. Oh. Aber über die Zeit war es dann halt so, dass dann mehr tiefe Frequenzen abgemischt wurden als wie vor 40 Jahren. Und somit war dann mit der Version D101D dann der Subwoofer integriertes Bestandteil. Okay. Des Systems.
Ja.
Und jetzt, wenn wir jetzt noch beim Subwoofer bleiben, jetzt bei der MK2-Version von dem Extrem, ist auch praktisch dann die neuere Tendenzen berücksichtigt, dass im Prinzip jetzt auch es viel häufiger vorkommt, dass zwischen 30 Hertz und tiefer, dass da über die Zeit gemittelt Energien verlangt werden.
Okay,
schon abgefahren.
Wie ist das denn? Du nimmst ja auch Musik auf, also Konzerte auf, und du bist ja eigentlich quasi den ganzen Tag von Musik umgeben.
Ja.
Wenn ich mich jetzt mal versuche, nicht reinzusetzen, du sitzt abends auf deiner Couch als Jürgen Reis, hörst Musik, kannst du die denn, sag ich mal, so nicht reflektierend überhaupt genießen oder bist du immer am Optimieren?
Nee, ein Kopf hat ja verschiedene Betriebsmodis und das muss man machen, dass man einfach sagt, jetzt ist einfach so der Entspannungsmodus.
Schalter umgelegt.
Weil sonst schaltet das Gehirn ja nie ab.
Ja.
Und es ist auch schon so, dass im Prinzip beim Aufnehmen sind andere Gehörregionen oder Gehirnregionen am Arbeiten, wie beim Abmischen oder wie beim Mastern. Also ich kann beim Mischen nicht den Klang beurteilen. Beim Mischen mache ich Detailarbeit und dann mache ich eine Pause. Und dann höre ich das System ohne Mischmöglichkeit. Sobald ich die Mischmöglichkeit habe, höre ich nicht mit dem gleichen Gehirnareal, wie wenn ich die Möglichkeit nicht hätte. Und somit muss ich auch mein Gehirn getrennt verwenden.
Okay.
Das ist total interessant.
Das ist wirklich interessant, ja.
Ich finde das sowieso krass. Du machst selber Musik, quasi im Ursprung, studierst Elektrotechnik, gehst in den Hi-Fi-Laden. Und wann kam dieses Aufnehmen dazu als Toningenieur?
Wir haben während des Studiums schon das auch als Fach wählen können. Und da habe ich ein paar Sachen gelernt, die ich dann später erst, als unsere Kinder angefangen haben, Musik zu machen im Gymnasium, da habe ich dann langsam angefangen aufzunehmen, auch mit meinen Bands schon ein bisschen. Und dann gab es ein gutes Angebot von einem Tonstudio vor etwas über 20 Jahren. Und das habe ich dann da praktisch übernommen. Und das war dann der Startschuss, ja.
Cool.
Ja.
Also, was ich faszinierend finde, so Musik und Mathematik ist ja immer sehr eng beieinander. Aber du bist ja auch sprachlich sehr bewandert. Also wir haben dich auf der High-End gesehen, hast deine Vorträge komplett in Englisch gehalten. Das ist jetzt noch nachvollziehbar, aber ein Vögelchen hat mir zugesteckt, dass du auch in den asiatischen Sprachen gerne unterwegs bist.
Gerne, ja, aber sprachlich bin ich eigentlich nicht bewandert, aber ich bemühe mich und ich möchte schon auch da mit der Sprache kommunizieren können. Das schon, ja.
Ja.
Aber gut bin ich da eigentlich nicht, aber ich bin... Es macht mir Spaß.
Das ja, also, auch, ja, ja. Ne, was ja, im Speziellen was Kantonesisch und Mandarin, glaube ich.
Mandarin,
ja, ja.
Also begrüßen kann ich auf Kantonis auch, aber ja.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ne? Also ich glaube, dass ihr habt ja eine sehr breite Fanbasis im asiatischen Raum.
Ja, ja, ja.
Das kommt natürlich das gut an.
Generell ein cooles Thema. Ne? Ich finde das sehr interessant, dass MBL eigentlich, also jetzt für uns jetzt eigentlich immer nur sehr präsent war auf der High-End.
Hm.
Aber so im deutschen Markt gar nicht so groß in Erscheinung getreten ist keine Ahnung, seitdem ich im Hi-Fi Italien bin, in den letzten 20 Jahren gefühlt, 15 Jahre.
Also den Name gab es immer, man wusste, dass es da ist, aber...
So der Nimbus war schon da,
ja,
ne?
Ja, genau.
Aber im Ausland seid ihr ja eine richtige Nummer, ne? Also das ist schon ganz, ganz verbreitet.
Ja, obwohl das nicht mein Aufgabenbereich ist, wo wir verbreitet sind, aber das ist schon, habe ich auch festgestellt, am Anfang hatte ich mir noch so erklärt, dass man halt in Deutsch alles oder Deutschland sehr viel sich erklären möchte und wieso kann ein Radialstrahler funktionieren, der ja kreuz und quer in den Raum strahlt? Ich weiß es nicht. Ne? Also mich hat einfach die Technik fasziniert und den Klang fasziniert und genau, das war was.
Was ich gestern so interessant fand, war im Prinzip, wie du vorgegangen bist mit der Extreme. Explizit bei den Subwoofern auch. Ne? Also dieses Einstellen, wir haben das im Podcast ja schon ein paar Mal erwähnt, dass die Subwoofer so viele Einstellmöglichkeiten haben.
Ja.
Und erstmal hat mich das total gefreut. Wir haben ja erstmal quasi nur gecheckt, ob wir alles richtig verkabelt haben etc. Quasi Funktionscheck, alles auch mit dem Mikrofon nachvollziehbar und dann den Raum eingemessen. Da war ich ja so froh um unsere neuen Vorhänge. Wir haben ja erstaunlich, hier, bitteschön, also im neuen Studio, über 120 Hertz, eine Nachhaltzeit von circa 0,4, würde ich sagen, im Schnitt.
Ja, ja.
Also ziemlich gut.
Und war sogar sehr homogen. Sehr
yes.
homogen.
Ja. So, bitte, das ist also jetzt offiziell Chip abgenommen, Job. Leute.
Ja.
Genau. Hier kann man gut Musik hören.
Und sogar links und rechts sehr homogen.
Sehr ähnlich, ne?
Ja, ja, ja.
Komischerweise, obwohl wir so ein L haben. Also ganz verrückt. Und das fand ich sehr cool. Und dann haben wir die Bässe eingemessen und das, Yannick und ich hatten das ja quasi zu Fuß probiert mit so einer Bass-Wobbel-CD, sag ich mal, also wo viele Frequenzen, Tieftonfrequenzen drin sind. Aber das ist natürlich mit dem Ohr schon möglich, aber natürlich nicht so perfekt wie mit einem Mikrofon, einfach auch visuell darstellbar, sowieso nicht. Und das fand ich ziemlich cool, dass wir dann einfach wirklich mal neutral gemerkt haben, okay, der Bass hat eigentlich auch an derselben Stelle die gleichen Probleme.
Das ist aber Zufall gewesen, ja.
Ja, aber in dem Fall war ganz witzig, weil die Subwoofer stehen ja bei uns jetzt hier mehr zufällig da.
Ja.
Das fand ich super spannend. Ja. Und dann haben also diese Extremes, und das ist wohl auch der Unterschied, habe ich jetzt gelernt, zur MK1 Extreme.
Ne, einer der Unterschiede.
Einer der Unterschiede. Ja, ja. Neben neuen Chassis und etc., Endstufe und so. Aber eben auch, dass du diese Bänder so einstellen kannst.
Ist ja so, dass jeder Raum hat je nach Volumen und der Beschaffenheit eine sogenannte Schröder-Frequenz. Und überhalb der Schröder-Frequenz verbreitet sich der Schall einfach so in den Raum und unterhalb der Schröder-Frequenz bleibt er stehen. Da gibt es dann einfach den Modalmodus, wo dann die stehenden Wellen ausgebildet werden.
Mhm.
Und deswegen muss man dann im Tieftonbereich dann auch, wenn man nur an einem Ort sitzen würde, dann könnte man mit Pink Noise das relativ nett einstellen.
Okay.
Aber dann weiß man nicht, wenn man einen Stuhl verrutscht oder sonst was oder wenn mehrere Leute hört, wie das dann ist. Und deswegen ist es wichtig, dass im Bassbereich dann unterhalb der Schröder-Frequenz, dass man dann an mehreren Positionen misst und dann einen Mittelwert bildet. Und das Gehirn bewertet dann diesen Mittelwert auch als besser klingend, auch wenn dann im ursprünglichen Sweet Spot vielleicht eine Delle wäre oder eine Überhöhung. Mhm. Trotzdem, weil ja das Gehör, man hat ja zwei Ohren, man merkt, wenn auf der rechten oder linken oder hinteren Seite, egal wo, wenn da ein Druckausgleich passieren würde. Das heißt, wenn man dann praktisch eher am Sweet Spot einen sehr guten Frequenzgang hat, aber so 20 Zentimeter rechts oder links davon keinen guten, das merkt man. Hört man, weil okay. man zwei Ohren okay. hat, ein Mikrofon hat nur ein Ohr.
Okay.
Ne? Und deswegen ist es wichtig, ja. dass wirklich unterhalb der Schulterfrequenz, dass man eine Verteilung macht. Aber das ist okay. war wirklich jetzt hier Zufall, dass der Mittelwert von 9 Messpunkten, die wir hier vorgenommen haben, dann am besten auch von einem Sweet Spot, von einem zentralen Punkt. Das ist eigentlich, war jetzt das erste Mal, dass ich das gehört habe. Aber so kann man das dann wirklich den Subwoofer dann einstellen, dass man so die zwei Hauptmodalpunkte, die einen im Raum stören, dann anpassen kann. Ne? Das heißt, die haben zwei parametrische Filter, wo man die Mittenfrequenz, dann die Absenkung oder Anhebung und dann die Bandbreite von der Güte. Je nachdem, wie stabil die Wände sind, ist es relativ eng, die Bänder. Und wenn man ein bisschen weichere Wände hat, werden sie halt breiter. Und das kann man auch anpassen zueinander,
Ja, also was man sagen kann, es sind zwei völlig unterschiedliche Anlagen, die wir hier stehen haben. Ne?
Ja,
vorgestern und gestern, das war ja gigantisch, was sich da klanglich getan hat. Also beeindruckend.
Ja, obwohl der Hauptansatzpunkt war wirklich schon, dass es oberhalb der Schulterfrequenz sehr homogen war. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Weil hier war ja das Fenster und hier nicht. Und trotzdem war links und rechts die Nachhallzeit sehr, sehr ähnlich. Ne?
Okay.
Das war erfreulich, sondern ein guter Startpunkt.
Was ich auch voll interessant fand, war, dass wir bei der Extreme auch den Effekt hatten, dass man doch einen Unterschied im Winkeln ein bisschen wahrnimmt. Also natürlich ist es Mühe, aber es ist halt so, man kriegt das ein bisschen mit. Ne? Was wir bei der 126er ja auch gut erklären können, so jetzt als Laie und 116er eigentlich auch, das kriegst du halt mit. Da ist ja auch der Bass dann generell schon gerichtet an diesen Seitenflanken. Aber das hier, das fand ich sehr interessant.
Ja.
Und das Problem ist nur immer, dass man so viel Erfahrung braucht, das mit, also klar, Mikrofon bedienen, okay, aber natürlich auch das Matchen, ne, zwischen der Technologie, den Messwerten.
Das Ergebnis lesen, ne?
Ja, das Ergebnis lesen sowieso, aber dann auch noch, trotz alledem hast ja auch du noch gerückt.
Ja.
Also ist ja nicht so, dass du nur, ne, so und das Ding läuft, sondern dieses Einwinkel, ne, Left Channel, und dann gucken, sitzt die Stimme haargenau im Zentrum des Speakers und so. Das finde ich schon witzig.
Ja, das ist praktisch dem Gehäuse geschuldet. Also am Gehäuse selber sind auch noch kleine Reflexionen und da kann man das auch mit. Das ist zwar sehr klein, aber es ist mit gutem Gehör, kann man das hören. Ja. Das stimmt schon. Ja.
Sehr interessant. Ja.
Ja. Was halt hier auch gestern noch war, das ist aber bei jedem Lautsprecher so, wenn man den im Raum misst, muss man schon Bescheid wissen, was so der Direktschall ist. Der ist ja praktisch im reflektionsfreien Raum, ist er auf Achse, ist der flat, also linear. Und dass es dann im Prinzip dann diese drei Zeitzonen gibt, wo praktisch die frühen Reflektionen, heißt es auf Deutsch, Early Reflections, die vermischen sich dann mit dem Direktklang und dann bekommt man schon eine leichte Neigung des gemittelten Schallfrequenzganges. Wenn man dann noch weiter weggeht, außerhalb des sogenannten Hallradiuses, wo dann die Reflexionen in eine Energie übergehen, dann ändert sich nochmals die Neigung, wie das Klangbild sich dort aufbaut. Und das ist nicht so, dass man den Klang anders einstellt, sondern so entwickelt sich jeder Klang. Also wenn wir miteinander reden oder sonst wie was wäre das genauso.
Inwiefern diese Flanke? Also geht die Höhen senken sich? Was meinst
die
du?
Höhen werden praktisch häufiger reflektiert als die Bässe. Und das Absorptionsmaterial wird auch dann praktisch mehr effektiv, weil es mehrfach reflektiert wird.
Ja.
Ne? Wenn bei diesem System ist so halt, oder bei jedem Lautsprechersystem, auf Achse linear. Und wenn man die 12 ersten Reflexionen zusammennimmt, hat man eine Neigung von 1,5 dB pro Dekade. Das heißt, aus dem linearen Frequenzgang von 20 Hertz bis 20 Kilohertz hat man dann schon in Summe, weil es hat ja drei Dekaden, hat man dann schon 4,5 dB Neigung. Ne? Ja, aber ja. Das ist ganz natürlich. Das wird auch als natürlich empfunden. Und da war am Anfang auch das Problem beim Entwickeln. Da gab es noch nicht diese Literatur über den sogenannten Spinorama-Effekt. Ich hatte dann versucht, das System linear zu entwickeln, sodass es sich im Raum linear misst, aber es klang scheußlich.
Okay. Also im neutralen Raum.
In einem normalen Höherraum. Weil jetzt mittlerweile kann man das nachlesen, wenn man praktisch an einem Hallradius zum Beispiel sich hinsetzt und da misst, das ist schon ein sehr idealer Punkt zum Hören, dann muss man schon diese 1,5 dB pro Dekade als Neigung haben. Das wird von dem Gehör als natürlich empfunden. Ja. Und dieses Wissen ist erst so in den letzten 20 Jahren nachlesbar gewesen. Ein bisschen schmunzeln, dass damals Floyd Tootle hat da sehr viel dran gearbeitet und es war einer der wenigen, der, als er mal in Chicago auf die Messe kam herein und hat gesagt, er würde gern Pink Noise hören.
Echt?
Okay. Ja, und das war, ich hab ihn erkannt von der AES her. Und ja, weil man hört mit Pink Noise, hört man viel mehr, weil da alle Frequenzen gleichzeitig mit der gleichen Intensität vorkommen im Vergleich zur Musik. Bei Musik muss man viel länger hören, bis man die Stärken und Schwächen in den Frequenzbändern heraushört.
Aber trotzdem wieder Erfahrung, ne? Also wenn du Pink Noise jetzt hörst.
Aber du musst wissen, wie es anhört.
Ja, genau. Ja. Du musst halt wissen, wie klingt es denn neutral und das auch wirklich im Ohr haben. Ja.
Das lernt man im Prinzip beim Abmischen. Da kriegt man verfärbtes Pink Noise und dann muss man sagen, ach, 260 Hertz muss mal 3 dB runter oder so. Ne?
Das, das okay. ist so die Hörkurs. Das ist beeindruckend, ja. Krass. Das wird noch ein bisschen dauern, ja.
Elektronisch? Wenn man es nicht lernt, man hat es nicht.
Nee, klar. Ja. Das, wie auch. Ja. Da kommt man nicht hin.
Und es ist ja schon, glücklicherweise ist ja der Mensch auch kann sich an viele Sachen gewöhnen. Mhm. Also wenn wir hier jetzt einen Hochtöner runterdrehen würden auf -5 dB, nach einer Woche wäre das für uns normal. Mhm. Und
ist okay.
Wir könnten das ganze Leben damit leben.
Ja,
kein Problem.
Ja.
Das ist immer wieder der Effekt, ne? Wenn du zu Kunden auch kommst mit einer neuen HiFi-Anlage, dann müssen sie es erstmal die müssen so open-minded sein, irgendwie, dass sie sagen, okay, also
da wird erstmal ein Reset durchgeführt.
Man muss es mal probieren und offen. Ja, ich finde das ist auch oft so ein Thema, wenn Leute in den Laden kommen und dann sagen, dann haben die einen Song dabei.
Den sie kennen.
Ja, und dann, hier an der Stelle, da muss der Bass jetzt. Ah, der kommt gar nicht.
Ja,
ist ein anderer Raum. Mhm. Also vor allen Dingen anderer Raum, anderer Speaker, andere Entfernung der Speaker untereinander. Schwierig. Das, ja, mit den Höhen kannst du es ja schon viel besser, denke ich, aber. Was bräuchte das Spiel?
Es ist dahingehend auch wichtig, das hatte ich zwar früher gelesen, aber selber noch nicht beachtet, dass man 3 Anlagen braucht, um wirklich vergleichen zu können. Ich dachte früher, das ist das, was wir immer schon sagen. Ich dachte früher, es genügen 2 Anlagen, aber das genügt. Also man muss das Gehirn verwirren.
Ja.
Wenn ich eine Anlage gegen die andere vergleiche, das mag ich da lieber, aber erst mit einer dritten Anlage kommt so eine Art Reset und dann fängt man an, auch die anderen Punkte nochmal zu überdenken oder nachzuspüren und dann kommt man erst wirklich weiter. Ja.
Okay.
Herrlich.
Ja, Wahnsinn. Ja, ihr habt jetzt von Ende der 70er Jahre angefangen bis zum heutigen Tage das Portfolio extrem aufgeweitet. Ist ja neben der Referenzserie Elektronik wie Lautsprecher dann auch Noble Line und dann jetzt umbenannt von Corona die Cadenza-Serie.
Ja.
Also ich sag mal auch für das etwas normalere Portemonnaie dann tatsächlich die Bandbreite von MBL im Elektronik, aber auch im Lautsprecherbereich. Dann
ist es so, dass es halt jetzt klar ist. Es gab schon damals auch eine Art Noble Line.
Okay.
Ne? Aber das war keine durchgehende Linie. Und es gab auch damals auch schon Basic Line hieß das, aber das war noch nicht vom Konzept her durchgehend.
Durchgehend, ne? Ja.
Und es ist schon so, dass seitdem wir praktisch diese 3 Linien für sich haben, als durchgängiges Konzept, sind die auch aufeinander aufbauend entwickelt.
Mhm. Ne?
Also dass praktisch dann die Kadenza-Line-Vorstufe auch am besten mit der Kadenza-Line-Endstufe klingt und funktioniert. Und somit sind praktisch dann die Komponenten in sich auf Einklangvorstellung entwickelt worden, ja, und das Zusammenspiel, ja, miteinander.
Ja,
ne?
Ja,
ja. Das ist schon sehr hilfreich dann. Mhm. Ja.
Okay.
Wo ist denn der größte Unterschied? Also jetzt haben wir eine Reference Line da.
Ja.
Und das ist im Prinzip, weiß nicht, untenrum eine Class A, oder? Technik?
Also das kommt davon, ob man jetzt, ist es so, die Technik ist ja immer nur ein Hilfsmittel.
Ja.
Eigentlich im Kopf steht ein Klangbild, das dann realisiert wird. Und auch wenn wir jetzt einen Seitensprung machen, jetzt bei der Cadenza Line haben ja praktisch die ML Laser Technology eingeführt. Wir wollten, also ich war von diesen Class D in Stufen sehr angetan, hatte die schon zu Hause ein paar Jahre mit rum experimentiert und verbessert und so weiter. Und wenn wir praktisch da gesagt hätten, machen Class A, da wären sehr viele reserviert gewesen. Aber man kann praktisch die Endstufe wirklich so machen, dass wenn man es sich misst als Blackbox oder sich anhört, hörst du überhaupt nicht, dass das praktisch typisch Class A ist, weil merkt sich dann, typisch Class A hat irgendwie einen höhen viel Clear-Faktor, einen Bass, einen zu hohen Dämpfungsfaktor und so weiter und so fort. Aber man kann das alles technisch so hinkriegen, dass ein homogener Frequenzgang da ist, ein homogener Dämpfungsfaktor, ein homogener Clear-Verlauf und im Prinzip nur die Leistungsaufnahme ist dann der Vorteil von Class D. Ne?
Ja, klar. Ja.
Und deswegen wegen dem ist es nicht, dass da ein Class A Kern drin ist, der auf eine Class A B Spannungsversorgung schwimmt, der den Unterschied macht, sondern der Unterschied ist in der Auslegung, wie soll es klingen.
Aber das ist witzig, weil wenn man dann sagt, man hat quasi ein Bild vor sich, wo man hin möchte.
Ja.
Also ein Ziel, dann ist ja die Frage, wie definiert sich so ein Ziel? Also wie sagt man sich, eine Cadenza soll, keine Ahnung, wie eine Cadenza klingt? Wie definiert man sowas? Ist witzig.
Das ist schon auch so ein bisschen Erfahrung beim Besichtigen der von manchen Kunden. Das merkt man, aha, die sind ungefähr so klanglich von den Vorlieben. Die haben da diese Boxen oder solche Räume und da entsteht einfach eine Vorstellung, das könnte im Prinzip für solche Kunden passen.
Hm.
Ne? Oder auch jetzt bei der Referenzline, die ist schon auf eine ruhigere Art entwickelt. Die kann auch richtig kräftig zupacken, aber der Grundklang ist schon, dass die ihnen von den Tiefen bis zu den oberen Höhen einen sehr niedrigen Clear-Faktor hat, da reibt nichts, nothing, sondern ist sehr, aber unten gibt es eine ganz kleine Wärme und oben gibt es eine ganz kleine, ich verzeih mal, einen falschen Ton.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Das ist so die klangliche Ausrichtung und das passt meistens auch für das Klientel. Aber wie gesagt, das ist einfach nur eine Annahme aufgrund von Kundenbesuchen von vielen halt.
Ne? Voll witzig.
Ja.
Weltweit. Du bist ja quasi rund um den Globus unterwegs.
Ja.
Was war denn so der kniffligste Job, den du lösen musstest?
Huiuiui. Kniffligste Job. Fällt mir jetzt ad hoc
hier. Nee. Waren alle einfach. Ja, das war super.
Nee, waren schon ein paar schwierige Sachen. Irgendwie besonders Kabelführungen, da waren manchmal sehr anspruchsvolle Lösungen gefragt.
Ja, das glaube ich. Ja, gut, ich sag mal, die Kunden, die sich mit solchem Equipment auseinandersetzen, die haben natürlich besondere Ansprüche.
Ja,
keine Frage.
Ja. Aber Kabelführung ist ein interessantes Thema. Wir haben das auch schon mal im Podcast gesagt.
Knifflig war mal ein Extrem auf eine Yacht.
Nee.
Ja. Also da musste ganz schön so Ankersysteme gesetzt werden, weil die Yacht bewegt sich ja und der Extremluft ja nicht sich verschieben oder sonst was.
Und die kannst du ja dann auch eher unten im Kiel hinsetzen.
Ja, aber
ne?
trotzdem ist ja so eine Tonne Gewicht.
Also, ja, eben.
Krass.
Ja.
Es gibt also marinetauglich sind wir auch.
Ja. Aber nur in warmen Gewässern.
Ja. Süßwasserbox. Wir haben wegen den Kabeln, finde ich lustig, wir haben festgestellt, die Brücken in den Extremen, haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt. Das ist, ich hatte das aus der Anleitung, glaube ich, von der 101, die wir im Laden haben. dass das quasi wirklich zurückgeht auf eine andere interne Verkabelung.
Ja, ist so, ja.
Die Klangfarben, die du misst.
Ja. Ist es schon so. bei der Entwicklung von den Produkten hat man ja seine Lieblingsendstufe und da stimmt man das System ab. Und nur wenn ich dann mit dem Radialstrahler war, sprach wirklich bei sehr vielen Kunden. Manche Kunden haben halt diesen Verstärker, andere einen anderen Verstärker. Dann habe ich gemerkt, eigentlich passt schon gut, wenn man ganz klar ein bisschen vielleicht da was, wir reden jetzt mal nur über die Höhen, wenn man da was ändern würde. Ne? Und jetzt bei dem 101 und auch bei dem Extrem haben wir für den Hochtonbereich 3 interne Verkabelungen. Mhm. Das wurde praktisch entwickelt mit einer Kupferlitze, eine 7-adrige Litze, die sehr eng gespannt ist, so damit sie nicht vibriert. Mhm. Und das war für mich so der Neutralpunkt. Und dann gab es aber Endstufen oder Kunden, die eine sehr helle Elektronik haben, die eigentlich den Radialstrahler mochten, aber es war dann praktisch, der Radialstrahler hat es einfach dann offengelegt und somit haben wir dann Solid Core, also Vollkupferdraht drin. Das Witzige ist ja, dass das im Autobereich nicht messbar ist. Also ob ich da die Litze habe oder den Solid Core, also Volldrahtkupfer, ist bis 20 kHz nicht messbar. Wenn man drüber hinaus messen würde, würde man es merken. Aber trotzdem, wir hören ja nur bis 20 kHz, also ist es trotzdem hörbar. Oder wenn einer dann so eine relativ ruhige Endstufe in den Höhen hatte, da haben wir dann praktisch hier versilberte Kupferdraht. Ne, der macht dann praktisch, man kann es in oberen Kilohertzbereich messen, dass der dann die Höhen schneller wiedergibt durch den Skin-Effekt als die mittleren Töne. Ne? Okay. Und da ist eine Anpassung. Es sind so und so viele Punkte bei der klanglichen Abstimmung, die nicht am Endprodukt zu messen sind, sondern nur, wenn man es isoliert betrachtet. Wir hatten gestern mal ganz kurz bei Vorstufen, ob ich da Metallfilm oder Kohleschicht widerstand. In Vorstufe sind ungefähr meistens nur so 2-Volt-Pegel. Da messen sich beide Widerstände absolut identisch. Wenn ich die aber bei 20 Volt messe, merke ich, dass der eine ein bisschen K2 produziert. Mhm. Und das Verrückte ist, dass man das trotzdem im Endprodukt hört. Mhm. Das heißt, so ähnlich wie hier diese verschiedene Verkabelung für den Hochtöner, was erst so im oberen Kilohertz-Bereich zu messen ist, ist es hier auch praktisch, wenn man es übertreiben würde, also Ausbauen des Bauteile oder Ausbauen des Kabels, kann man das messen, aber hörbar ist es schon praktisch in Bereichen, die im Endprodukt im Verwendungsbereich nicht oder mit unseren Mitteln nicht messbar ist.
Ja. Total verrückt. Ja. Weil ich gehe gestern total überrascht, wie viel Teil deiner Arbeit dann doch auch hören ist, also wie viel Vergleichen ist von Bauteilen überhaupt und um aufs Endergebnis zu kommen. Aber ich meine, klar, wenn man jetzt ein Ziel hat, wo man hin möchte, jetzt klanglicher Natur vorher sich quasi setzt, dann geht's ja wahrscheinlich gar nicht anders.
Ist es schon so, also jedes Bauteil, was da drin ist, ich habe jeden Widerstand für sich gehört, auch bei Kondensatoren gibt es große Unterschiede. Also nicht nur, wenn man sagt, den Verlustfaktor, praktisch die Elektrikum, das kann man ja ganz normal messen, aber ob da jetzt eine bedampfte Kunststofffolie ist, wo der Leitematerial ist, ob da eine Alufolie drin ist oder ob da eine Zinnfolie drin ist, die haben alle verschiedene Massen und vibrieren dann anders, was im Prinzip bei normalen Pegeln nicht zu messen ist. Wenn ich aber jetzt einen Kondensator mit 100 Volt aufschlage, dann hörst du den Singen. Also da vibriert die Folie und das hört man dann später dann auch im Gerät. Ne? Und es ist schon so, dass die Geräte technisch entwickelt werden auf gute Messwerte, aber dann ist noch eine sehr, sehr, sehr lange Arbeit der klanglichen Abstimmung. Wir hatten ja gestern ganz kurz mit Display, die sind galvanisch getrennt, die haben eigene Netzteile, damit die nicht in das Signal reingehen, aber trotzdem ist da immer noch eine ganz schöne Anzahl an Wochen, Monate, bis im Prinzip der Einfluss des Displays auf den Klang, wie er mal sich gewünscht wurde, bis er stimmt, ne?
Dann ist doch jetzt, wenn die ganzen Lieferketten oder die Probleme mit den Lieferketten, dann lacht er schon, ist dann wohl viel Arbeit, das auf das Niveau zu setzen. Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Okay. Aber das ist nicht schlimm, weil man muss ja auf so eine Extreme zum Beispiel schon auch ein paar Monate warten, wenn man die bestellt.
Also nichts, was aus dem Schrank geholt wird. Nein.
Kommen wir zur Musik?
Ja, sehr gerne.
Jeder einen Song, Jürgen?
Jeder einen Song.
Jeder nennt
schön,
am Ende
der Gast darf einen anfangen. Song.
mein Lieblingssong ist Awake von der Band Dream Theater.
Nee.
Doch.
Sauber.
Hab jede Tour von denen gesehen in Deutschland.
Quatsch. Okay. Doch. Krass. Guck mal.
Ja, klar.
Dann müssen wir nachher mal spielen.
Richtig Mucke hier.
Das ist aber keine Hi-Fi-Musik.
Na, aber cool. Boah, die haben noch einige ganz gute Sachen. Also von der Aufnahmequalität haben die schon einige gute Sachen gemacht, ne? Dream Theater.
Man muss aber schon auch dem Musikgenre tolerant gegenüber.
Ja, natürlich. Mhm. Ja. Nee, nee, ist ja, nicht die softe Tour.
Ja, ja.
Ja, Emily Burns haben wir gestern gehört. Thijs ja. Hellwegen hatte den Song dabei gehabt. Den musste ich mir direkt abfotografieren.
Und mir geht das ähnlich, deswegen gucke ich schon.
Also Emily Burns, Album heißt GP Cooper und Is It Just Me, der Song. Grandios, also gestern Abend haben wir hier richtig gefeiert. Ja, das ging gut ab.
Ja, und er hatte einen super coolen Song live mit so einem wahnsinnig guten Gitarren-Intro und Stimme Dave Matthew, also Dave Matthews Band und All Along the Watchtower ist der Song. Genau, Empfehlung von mir.
Ja.
Kommt alles wie immer in die Shownotes. Dann freuen wir uns jetzt herzlichst auf heute Abend, weil oder heute Nachmittag.
Heute Abend geht
ja bald schon los hier. Das
ich hallo.
Ah ja, guck mal. Ja, nicht mehr lange.
Schnell was essen.
Genau. Schnell essen und Musik hören. Ne?
Ja. Genau, schön. Dann, vielen Dank, dass du da warst, dir auch die Zeit genommen hast für den Podcast. Und bis gleich.
Immer wieder.
Bis später. Ciao.
Tschüss. Danke.